Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Wir wollen wissen, welche Macht die sozialen Medien und ihre Bilder bei den Protesten in den USA entfalten. Wir fragen, ob der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels stolz auf seine 70-jährige Geschichte sein kann. Und dann paddeln wir mit dem Hallenser Maler Moritz Götze auf der Elbe. Und Rezo erklärt uns Journalisten, wie wir wirklich sind und hat dafür natürlich auch Belege.
All das werde ich wie immer mit Quellen belegen, die ich euch natürlich wieder transparent und übersichtlich verlinkt habe. Ihr wisst, wenn ich sowas mache, mache ich es ordentlich.
Die Bilder von den Protesten in den Städten der USA sind unheimlich stark und emotional. Sie rühren an grundsätzliche Fragen nach Rassismus und Demokratie und die Rolle der Sicherheitsbehörden. Seit kurzem kommt auch der Kniefall hinzu, der ja schon früher praktiziert wurde, und Opfern rassistischer Gewalt. Damit soll ihnen gedacht werden. Inzwischen tut es auch Joe Biden und es tun auch weiße Polizeichefs. Starke Gesten, starke Bilder. Und heute nun war es einfach nur schwarz am Blackout Tuesday. Martin Lütte ist USA-Forscher an der FU Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Blackout Tuesday also ist das Stichwort für vor allem Instagram, aber auch für andere soziale Medien. Auch bei Facebook hat man das schon gesehen, dass Prominente mit vielen, vielen Followern, also große, wichtige Accounts, tatsächlich heute einfach nur eine schwarze Fläche posten. Wie empfinden Sie diese Bildersprache?
Na, also ich glaube, es stellt natürlich eine Möglichkeit dar, sich solidarisch zu zeigen. Und wir sind eben in so einem Medienzeitalter, wo private Personen, natürlich auch Personen des öffentlichen Lebens, also bekannte Celebrities, die sozialen Medien nutzen können für Solidaritätserklärungen dieser Art, also auch visueller Art. Gleichzeitig, glaube ich, sollte man sich fragen, wem man damit besonders hilft. Also ich in meiner Filterblase habe jetzt auch schon einiges an Kritik gelesen, insbesondere von Aktivistinnen darüber, dass es natürlich nur bedingt den Leuten vor Ort hilft, wenn wir alle unser Gewissen damit beruhigen, dass wir jetzt ein schwarzes Bild posten.
Und vor allem ist es ja einfach nur schwarz. Es ist offenbar als politisches Symbol gemeint, aber es zeigt ja eigentlich nicht so viel, ne?
Ich glaube, es soll natürlich dokumentieren, dass man sich verweigert. Also, dass man sich sozusagen zum einen natürlich ist Black ja immer noch sozusagen die Hautfarbe, um die es auch in diesen Konflikten geht. Zum anderen aber dokumentiert man damit sozusagen die Abwesenheit von Content, glaube ich. Und da sich natürlich die sozialen Medien nur über diesen Content definieren können und darüber nur funktionieren, ist, glaube ich, das so ein Teil dieser Protestidee dagegen. Wir sind natürlich seit diesen Solidaritätsbekundungen zu Je suis Charlie, als damals das Attentat auf Charlie Hebdo verübt worden ist, sind wir mit Solidaritätsbekundungen dieser Art in sozialen Netzwerken ja schon etwas vertraut. Da war es dann sozusagen die verblassende oder transparente französische Flagge, die man unter sein Profilbild gelegt ist. Und da kann man natürlich sagen, okay, da sieht man mehr, da sieht man ein Nationalsymbol. Aber auch da bleibt natürlich sozusagen die Durchschlagskraft über sozusagen die Solidaritätsbekundung hinaus so ein bisschen offen.
Wie wichtig ist denn so eine Art ikonografische Solidarität? Also hat die vielleicht dann doch eine Wirkung, wenn wir ja sehen, dass tatsächlich auch dieser Konflikt, den wir gerade in den USA erleben, auch diese Antirassismusproteste eben genau dort sehr stark auch reflektiert und auch wiedergegeben werden in den sozialen Medien, wo eben dann sowas wie heute passiert, dass eben schwarze Flächen gepostet werden.
Genau, also ich glaube, also die Bildsprache im Allgemeinen ist natürlich sehr wichtig. Das sehen wir schon in der langen Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, die ja so argumentieren manche KritikerInnen eben weiter andauert. Und es gibt immer Momente, in denen sie sich wieder größerer medialer Aufmerksamkeit erfreut. Also dieser Kampf um die Bürgerrechte für speziell afrikanisch-amerikanische Bürger in den Vereinigten Staaten. Die Bilder sind da wichtig. Ich würde unterscheiden zwischen sozusagen zum Beispiel Handyfilme, die vom Protest selber gemacht werden oder die zeigen, wie Tränengas auf eine Gruppe von friedlich demonstrierenden Leute geschossen wird. Oder also wenn wir jetzt zurückdenken zum Beispiel an die 60er Jahre, da gibt es so berühmte Bürgerrechtsfotografien von Schäferhunden, die friedlich protestierende Menschen angegriffen haben und deutlich sozusagen das Aggressionspotenzial der Polizei verbildlichen. Das, glaube ich, ist alles wichtig. Es gibt eine Bildsprache von Protest und es gibt auch eine Bildsprache von Protest zum Beispiel gegen Polizeigewalt und die Willkür davon. Aber die Frage ist ja dann sozusagen, was ist diese Initiative Blackout Tuesday wert? Und da bin ich jetzt selber so ein bisschen mir unsicher.
Ist es die Gefahr, dass es an der Oberfläche bleibt?
Genau. Es gibt ja diese Idee des Slacktivism, also sozusagen dem Aktivismus, den man eben über soziale Medien einfach von der eigenen Couch nachgehen kann, ohne dass man sich tatsächlich länger mit dem Gegenstand auch beschäftigen muss. Ich unterstelle das jetzt nicht allen Leuten. Ich glaube, diese Fotos oder diese Schwarzmachen des eigenen Profilbildes, das erfüllt eben verschiedene Zwecke für unterschiedliche Leute. Und das wird, glaube ich, mit einem unterschiedlichen Reflexionsprozess auch gemacht. Ich glaube, es kann aber natürlich auch einfach so gemacht werden, weil man sieht, das machen jetzt alle anderen auch. Und dann beruhigt man irgendwie sein eigenes Gewissen und macht weiter nichts. Und ich glaube, da ist man besser beraten, sich tatsächlich zu fragen, was hilft denn den Leuten, die gerade protestieren für ihre Bürgerrechte? Und da würde ich sagen, sowas wie sich tatsächlich mit der Geschichte, der Kultur von afrikanisch-amerikanischen Menschen zu befassen und natürlich auch mit der Geschichte dieser Protestbewegung und der Geschichte von Rassismus, die sich ja in den USA, aber auch natürlich in Deutschland ständig weiter verändert vielleicht, aber auch einfach weiter stattfindet.
Weil Sie Deutschland ansprechen, auch in Deutschland nehmen wir das ja sehr stark wahr, natürlich, was in den USA passiert, eben natürlich auch zum Beispiel über soziale Medien. Auch hier wird viel gepostet zu dieser Thematik, retweetet, kommentiert, mit Hashtags versehen. Und dann gibt es auch viel Kritik in den sozialen Medien, dass es dann eben heißt, naja, wir sollten uns in Deutschland zum Beispiel noch viel stärker um den eigenen Rassismus hier kümmern, um die eigenen Probleme. Ist es vielleicht durch die geografische Distanz manchmal einfacher, ich sag mal so eine Art Nebenbei-Solidarität mit anderen zu betreiben, die eigentlich weit weg sind?
Ja, ich glaube, dass das natürlich, auch in Anbetracht unserer Geschichte, gibt es natürlich unglaublich viele Leute, die sich sehr gut auskennen mit der Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, auch mit der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung und der Geschichte von Rassismus in den USA, die dann aber vergleichsweise wenig darüber nachgedacht haben, wie es eigentlich in Deutschland ist. Speziell zum Beispiel mit dem Rassismus gegen afrodeutsche Menschen oder schwarze deutsche Menschen, denen es oft an Sichtbarkeit fehlt und die, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig verfolge, gerade die Gelegenheit auch nicht auslassen, darauf hinzuweisen, dass das über den Teich zeigen nur dann sinnvoll ist, wenn man sich gleichzeitig auch solidarisch erklärt mit den antirassistischen Kämpfen, die auch in Deutschland stattfinden. Und auch der Gewalt übrigens gegen schwarze deutsche Menschen, die sich hier ausgesetzt
haben. Genau diese Gewalt ist offenbar nicht genug sichtbar gemacht vielleicht auch in den sozialen Medien?
Ich glaube, dass das vielleicht weniger ein Problem ist der Sichtbarmachung in den sozialen Medien. Ich glaube, es ist natürlich ein vielleicht doch signifikanter Unterschied, ist, dass wir diese Militarisierung der Polizei, die, glaube ich, uns jetzt, wenn wir uns solidarisch erklären mit den Demonstranten in den Vereinigten Staaten, dann ist das sicherlich auch ein Stein des Anstoßes, dass wir dort diese hochmilitarisierte Polizei sehen, die auf diese Art und Weise gegen die Demonstranten vorgeht. Und auch natürlich die sozusagen die Gewalt in dem Video von George Floyd jetzt, die da zur Sprache kommt. Das gibt es in Deutschland sicherlich auch, aber das gibt es gerade so im Abfilm oder in der Bebilderung, glaube ich, nicht genau in dem Ausmaß. Das soll jetzt nicht heißen, dass es hier weniger rassistische Gewalt gibt, aber es ist natürlich schon so, dass diese alltagsrassistische Gewalt vielleicht auch ein bisschen schlechter sozusagen in Bildsprache zu übersetzen ist, also schlechter jetzt in Anführungsstrichen, ja, für den Zweck des Sichtbarmachens.
Und vielleicht haben wir eben auch einfach durch, sag ich mal, den Konsum von vielen amerikanischen Filmen und Serien auch vielleicht so eine Art, wie kann man sagen, popkulturelle Ikonografie auch der Gewalt und des Rassismus schon intus und können die dann auf die Wirklichkeit als Schablone anlegen.
Das ist sicherlich auch der Fall. Und da ist eben auch, glaube ich, da sind wir uns alle als WissenschaftlerInnen und KritikerInnen gar nicht so einig, glaube ich, darüber, was für einen Effekt das hat. Also gerade so die Fiktionalisierung von Gewalt hat gegen Schwarze, die wir ja oft begegnen, zumindest im kritischen, sage ich mal, Hollywood-Kino auch. Da ist nicht immer ganz klar, ob genau die Vertrautheit mit diesen Bildern dann dazu führt, dass wir sagen, ach ja, das kennen wir, jetzt erklären wir uns damit solidarisch und die sind automatisch dagegen. Oder ob man sowas sagt wie, ja, so eine Art Haltung einnimmt von, das ist eben so und das ist eben Teil dieser Geschichte und dann ist sozusagen diesen Reflex auch nahelegt, das auszulagern und zu sagen, puh, als Deutsche ist das ja zum Glück nicht Teil unserer Geschichte, sozusagen sich selber diesen Bären aufbindet, denn wir haben ja eine Kolonialgeschichte und wir haben eine Geschichte von Rassismus, natürlich nicht nur gegen schwarze Mitbürger, aber eben auch.
Wann glauben Sie denn, wäre in sozialen Medien tatsächlich etwas auch politisch, gesellschaftlich wirksam, was den Kampf gegen Rassismus angeht? Wann hört die Selbstreferenzialität auf, das Selbstbezogene, das Ästhetisierende und wann kann es wirklich etwas bewirken?
Ich glaube, die Geschichte zum Beispiel des amerikanischen Fotojournalismus, die Zeit, die ist ja eng verbunden auch mit der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung. Und wenn wir teilweise diese ikonografischen Fotografien aus der Bürgerrechtsbewegung nicht hätten oder vielleicht sogar schon früher diese auch mittlerweile ikonografischen Bilder von Lynchings, also von den aufgeknüpften schwarzen Leichen, die im Süden einfach sozusagen per Selbstjustiz umgebracht worden sind, dann wissen wir ja auch nicht genau, wie weit wir wären mit der Bürgerrechtsbewegung und den Bürgerrechten. Also sozusagen, ich glaube, glaube, es gibt schon die Macht der Bilder, die ist nicht wegzureden. Aber klar, die Frage ist immer, wann und in welchem Ausmaß bewirken diese Bilder politischen Wandel? Aber ich glaube, diese Demonstration, das ist ja Politik. Da wird ja Politik auf die Straße getragen. Und das hat ja angefangen mit einem Video. So kann man es ja auch sehen.
Sagt Martin Lüthe, Amerika-Wissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Und jetzt können wir feststellen, Rezo ist wieder da, der YouTuber, der letztes Jahr mit einem Video der CDU ja ordentlich zusetzte, damit sogar den Henry-Nannen-Preis einheimste, was wiederum Debatten auslöste, inwieweit er eigentlich journalistische Standards eingehalten hatte. Und vielleicht hat ihn genau diese Debatte auch zu dem inspiriert, was seit Pfingsten im Netz ist und schon fast 2 Millionen Klicks hat. Er widmet sich nämlich diesmal uns, den Journalisten und Journalistinnen. Und einer, der selber einer ist, indem er sie als Medienjournalist beobachtet, ist Daniel Buß. Welche Diagnose hat Rezo denn für uns?
Naja, also seine Kernbotschaft ist letztlich, dass wir Journalistinnen und Journalisten, die klassischen, auch die seriösen Medien, uns nicht stark genug von Verschwörungen sowieso, aber eben auch von vielem, was der Boulevard macht, abgrenzt und damit letztlich für viele im Publikum gar nicht glaubwürdig sind.
Das heißt, er unterstellt tatsächlich, dass wir da selbst nicht genug journalistische Standards anlegen in unserer Arbeit?
Ja, das ist so. Also er wünscht sich da schon, dass wir uns stark abgrenzen vom Boulevard. Er kritisiert sehr stark auch seriöse Medien. Also zum Beispiel nennt er die Welt, die ganz seiner Beobachtung nach häufiger sogenannte Nippelgalerien veröffentlicht. Also Fotogalerien, in denen massenhaft zusammengetragen wurde Fotos, die Fotografen gemacht haben von Prominenten, denen irgendwie ein Kleidungsstück verrutscht ist. Und dann sieht man beispielsweise eine Brustwarze sozusagen. Da sagt er, das macht man aus Profitgier letztlich und das macht man nicht, weil man qualitativ hochwertigen Journalismus machen möchte. Und wenn man diese Mechanismen betreibt, dann sieht er darin ein Problem. Und er fordert zum Beispiel auch ganz klassische Medien, wie auch zum Beispiel die Tagesschau auf, sich eben zu distanzieren, indem man vielleicht auch gar nicht zitiert, was diese Medien machen. Das ist zum Beispiel seine Botschaft.
Denn nur, wenn das völlig klipp und klar öffentlich verurteilt wird, gebt ihr allen, die davon abgefuckt sind, und das sind einige, das klare Signal, dass ihr anders seid, dass eure Standards höher sind und dass ihr euch nicht so verhalten würdet.
Ja, und da steckt, finde ich, schon auch ein sehr starker, konstruktiver Moment letztlich in Rezos Kritik. Er möchte seriöse Medien auch bewerben können, letztlich empfehlen können an all die, die jetzt vielleicht gerade eher an Verschwörungstheorien und Ideologien hängen. Aber seriöse Medien, die sollten eben als solche auch dringend erkennbar sein.
Macht er dann genau da auch ausreichende Unterschiede letztlich zwischen, sag ich mal, Boulevardmedien, zwischen auch durchaus Medien, die sich so einiges zusammenreimen und eben wenig auf journalistische Standards Wert legen und eben tatsächlich den Seriösen, zu denen ich zum Beispiel auch die Öffentlich-Rechtlichen zählen würde, die nun wirklich auf journalistische Standards ja wirklich auch bauen, macht er da genug Unterschiede? Das ist genau eher auch Teil einer Debatte, die immer wieder auch geführt wird, dass da alles so ein bisschen zusammengepackt wird in eine Debatte, oder?
Also seine Erkenntnis ist ja, dass die Medienlandschaft dafür sorgt, dass das eben ja sehr zusammengepackt ist und nicht mehr ordentlich getrennt. Was er aber gemacht hat, und das finde ich einen extrem spannenden Vorgang, ist, er hat sich angeschaut, was eigentlich im vergangenen Jahr 2019 über ihn berichtet wurde, nachdem er das Video Die Zerstörung der CDU veröffentlicht hat. Da gab es ja eine riesige Welle. Er ist ja wahnsinnig populär geworden dadurch. Viele haben sich auch an ihm, muss man sagen, abgearbeitet, haben Porträts verfasst, zum Teil ja auch ohne über ihn gesprochen zu haben. Und dieser Artikel hat er genommen und dann hat er sozusagen so eine Art Ranking erstellt, wie häufig fanden sich denn größere oder kleinere Fehler, Falschbehauptungen drin aus seiner Perspektive, aus seiner Bewertung heraus. Und da fand ich zum Beispiel interessant, der FAZ, die steht in diesem Ranking sozusagen, ja man muss sagen qualitativ am Schluss. In 2/3 aller Texte, die die FAZ über Rezo veröffentlicht hat, will Rezo selbst Fehler gefunden haben. Und auch andere Medien wie der Süddeutschen Zeitung wirft er schon vor, dass da auch einiges zusammen fantasiert worden sei, dass er ein großes PR- und Videoteam habe. Dabei sei er selbst sozusagen der Hauptakteur und es gäbe noch einen, das sei ein Kumpel, der teilweise bei ihm gewohnt habe, aber eben kein großer Verlag, keine große Industrie, die hinter ihm steht.
Das sind ja heftige Vorwürfe. Gab es denn schon Reaktionen von den klassischen, den redaktionellen Medien?
Ja, also ganz interessant ist tatsächlich, wie die FAZ reagiert. Ich würde schon sagen, extrem angefasst. Ein Redakteur des Politikressorts twitterte den Spruch, die Qualität einer Zeitung, die beurteilt man besser durch die Lektüre und nicht mit Excel, also nicht mit Fehlerstatistiken, wie Rezo das angeführt hat. Sein Ressort hat das dann auch weiter verbreitet im Netz. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der ließ sogar auf Twitter erkennen, er hat das Video gar nicht gesehen, bevor er dagegen gehaut hat. Er twitterte, er sei dieses, Zitat, schreckliche Millennials-Social-Media-Deutsch so leid, die Zerstörung der jetzt Medien vermutlich Bild. Also vermutlich Bild, er hat sich das gar nicht eine Stunde lang angeguckt, bevor er darauf irgendwie eingegangen ist. Ich finde das zum Teil schon sehr peinlich, wie die Szene da auch reagiert, eben alles andere als selbstkritisch.
Daniel Buss, Sie wissen, wie Medienkritik aussehen sollte oder haben zumindest eigene Standards. Wenn Sie das jetzt anschauen, diese Stunde von Rezo, diese sehr verdichtete Stunde, wo er wirklich fast, ich habe es mir auch angeschaut, praktisch
auch
durchtextet.
Sehr
ja, sehr aufgeregt und sehr dramatisch, auch mit viel Musik, also natürlich auch durchtextet. Das ist auch durchaus ja nicht unanstrengend sozusagen. Ist er ein Medienkritiker, den man als solchen auch bezeichnen kann, mit den Standards, die nachvollziehbar sind?
Also ich würde ja sagen, in dieser Nannenpreisdiskussion, er ist nicht per se ein Journalist, aber er arbeitet auch an journalistischen Produkten. Dieses CDU-Video war es und jetzt auch das ist ein großes Stück schon auch Medienkritik. Ich würde auch sagen, Medienkompetenz, wie wir sie dringend brauchen in diesen Zeiten. Und der große Wert, den er ja hat, ist da, dass er mit seinen 1,4 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube, 1,7 Millionen Mal ist sein Video schon geklickt worden, auch vielleicht die Hälfte irgendwelche aufgebrachten Journalisten, aber er erreicht natürlich eine Szene, die wir klassische Medien, muss man häufig ja auch leider sagen, nicht so erreichen. Und er ist schon auch sowas wie ein Meinungsinfluencer für uns, vielleicht der Zukunft, für einige Nutzerinnen und Nutzer da draußen, vielleicht gar nicht so wenige, aber vielleicht ja schon aktuell.
Medienkritik, also wie Rezo sie sieht in seinem neuen Video, für uns beobachtet und genauer angeschaut von Daniel Buss. Vielen Dank. Und jetzt geht es uns um einen der wichtigsten Preise hierzulande, nämlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der wird ja im Oktober am Ende der Frankfurter Buchmesse vergeben in der Paulskirche, also an einem historischen Ort der Demokratie, so auch diesmal. Mal sehen, in welcher Form, angesichts der dann herrschenden Corona-Lage. Ein Preis jedenfalls, der immer wieder auch Streit auslöste. Man denke nur an die Rede von Martin Walser damals, als er von der angeblichen Moralkeule Auschwitz sprach. Vor 70 Jahren wurde der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zum ersten Mal vergeben. Wir wollen darüber reden mit Literaturkritiker Helmut Böttiger. Guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt ja bei vielen Preisen immer so ein paar Namen, die kursieren. Da wird gerne spekuliert. Von einigen heißt es immer, sie hätten ihn schon lange verdient. Wie ist es eigentlich jetzt für den Oktober diesen Jahres? Gibt es da schon Namen?
Ja, es ist ein bisschen eine Wundertüte. Das hängt immer von der Zusammenstellung der Jury ab und das, was gerade so im Diskurs in der Luft liegt. Es waren natürlich sehr viele namhafte Schriftsteller im Laufe der Geschichte, aber in den letzten Jahren könnte man spekulieren. Es geht um Postkolonialismus vielleicht, es geht vielleicht um Genderdebatten, aber die Diskurse sind schon auch immer mittelbar dann so wichtig für den Preis, aber es wäre alles Spekulation, wenn man jetzt Namen nennen würde.
Was ist das für eine Jury, die da bestimmt?
Die wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zusammengestellt. Das sind oft Verlagslektoren, Journalisten, aber durchaus herausgehobene Persönlichkeiten des kulturellen, medialen Lebens. In letzter Zeit sind viele Frauen zugewählt worden, was auf jeden Fall auch widerspiegelt, welche Debatten in der Gesellschaft geführt werden.
Wurde vielleicht auch Zeit über die Jahrzehnte. Wir schauen ja zurück auf 70 Jahre Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Da habe ich kurz gedacht, Anfang Juni 70 Jahre, der wird doch immer im Oktober verliehen. Wie kam das?
Also er wurde 1950 zum ersten Mal verliehen und das war natürlich ein Sonderfall. 1950 war das noch der Verlegerverband. Erst 1951 hat dann der Börsenverein des Deutschen Buchhandels das übernommen, weil es sich als eine sehr starke Idee herausgestellt hat. Und diese Vergabe 1950, das hat natürlich was mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund zu tun. Es war ein Schriftsteller namens Hans Schwarz, den man heute überhaupt nicht mehr kennt, der die Idee hatte, so einen Friedenspreis in Deutschland Widerstand zu begründen. Und man darf das nicht verwechseln mit einer allzu hehren Moral. Das hat natürlich etwas mit der deutschen Vergangenheit zu tun. Und Hans Schwarz war auch kein unbeschriebenes Blatt. Er war ein Verfechter der konservativen Revolution in der Weimarer Republik, dann in den 30er Jahren. Und er ist dann mit den Nazis ein bisschen über Kreuz geraten, weil seine Homosexualität entdeckt wurde und er da auch dann denunziert wurde. Aber er hat in diesem deutschen Geist auch diesen Friedenspreis angeregt, um zu zeigen, der Geist steht über allem. Es ist so ein olympisches Dasein und nach Platon sollten auch die Denker in der ersten Reihe der Gesellschaft stehen. Also der Geist steht über allem und das heißt, dass auch der deutsche Geist unbeschadet aus allem hervorgeht. Und das wurde 1950 eben jetzt im Sommer verliehen und ab 1951 war das dann ein zentrales Ereignis für den gesellschaftlichen Diskurs.
Welcher Friedensbegriff lag eigentlich diesem Friedenspreis letztlich zugrunde? Wie hat er sich gewandelt auch?
Es war natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg lag das in der Luft, der Frieden. Und Hans Schwarz hat da schon erkannt, dass Deutschland jetzt dran wäre, dieses Wort des Friedens sehr in den Mittelpunkt zu rücken, um auch so eine Art, wie das beliebte Wort dann hieß, Vergangenheitsbewältigung stattfinden zu lassen. Es hat sich dann im Lauf der Jahrzehnte natürlich entwickelt, wie man den Frieden genau definiert. Die damals sogenannte Dritte Welt stand dann allmählich im Blickpunkt. Und die ersten Jahrzehnte, das stand natürlich im Zeichen des Kalten Krieges, wo sehr viele Debatten stattgefunden haben, wo auch ein bisschen Entspannungspolitik eingeübt wurde. Und heute geht es schon sehr stark, das ist in den letzten Jahren zu erkennen, um internationale Verflechtungen, auch um den Blick nach Asien, um die ganzen postkolonialen Diskussionen.
Ansonsten sind das ja durchaus sehr unterschiedliche Namen, Preisträger, vor allem Männer. Ich habe mal drauf geschaut, Frauen sind in einer deutlichen Minderheit, aber eben auch Namen, deren Reden und diese Friedenspreisreden sind ja dann immer auch, haben ja immer einen großen Widerhall, viel Wirkung gezeitigt haben. Zum Beispiel war Karl Jaspers, der Philosoph, in den 50er Jahren, der schon einen ersten kleinen Skandal ausgelöst hat. Offenbar gehörte das auch zu den Dankesreden immer dazu, oder?
Ja, Karl Jaspers war eigentlich der Erste, wo sich die Geister irgendwie schieden. Das haben wir ja angedeutet. Es stand schon im Zeichen der Bundesrepublik, dass man irgendwie seine Vergangenheit bewältigen will, aber am ehesten in so einem etwas erhöhten Sinn, also auch stark religiös überhöht. 1951 war der ideale Preisträger Albert Schweitzer, der natürlich überhaupt keine Zweifel aufkommen ließ. Aber man merkt so eine religiöse Inbrunst, was die konkreten Fragen nach der Geschichte natürlich ein bisschen überwölbt. Und Karl Jaspers hat 1958 dann sehr explizit die Fragen gestellt, die ein bisschen tabuisiert waren im Kalten Krieg. Er sagte, es geht natürlich um Freiheit. Und das Problem ist aber, dass die sogenannte freie Welt doch unfreier ist, als man es sich vorstellt. Und er sagte, dass es natürlich wichtig sei, das Produzieren, das Konsumieren, das Leben sei häufig leer und nur auf Prestige beruhend und es käme sehr stark auf politische Bildung an. Und das war im Zeichen des Kalten Krieges, war ja der Höhepunkt, schon eine Provokation und es gab eine immense Diskussion in der Bundesrepublik.
Vielleicht ist ja auch das Sinn und Zweck letztlich dieser Preisverleihungen selbst, dass dann Debatten ausgelöst wurden. Und ich habe nochmal geschaut, klar, die Dankesrede von Martin Walser, der ja 1998 diesen Preis bekommen hat. Ich dachte gar nicht, dass es so lange her ist. Tatsächlich, das sind ja 22 Jahre, ist diese Rede schon her, die damals so viel Diskussionen ausgelöst hat, als er von der Moralkeule Auschwitz gesprochen hat. Und dort im Publikum saß Ignaz Bubis, dort saßen andere, die sich geschockt gezeigt haben. Und eine Debatte ausgelöst worden ist von dieser Rede. Wie zentral war diese Rede für die Geschichte des Friedenspreises?
Das ist auf jeden Fall die erste Rede, an die man denkt, wenn man Friedenspreis hört, es ging ja auch
bis
so.
Bis heute, ne?
Man denkt zuerst an diesen Skandal um Martin Walser, der eine ganz große innenpolitische Diskussion ausgelöst hat, wo auch zum ersten Mal so Fronten aufbrachen, die man eigentlich überdeckt zu haben glaubte. Also, dass Martin Walser dieses Gedenken an Auschwitz problematisiert hat, das war ein gesellschaftliches Tabu. Und er hat sich aber selber verraten, indem er das Wort Moralkeule benutzt. Und das ist natürlich etwas, was immer noch diesen Verdrängungsmechanismus thematisiert. Also Martin Walzer fühlte sich immer noch unwohl. Er war befreit durch die deutsche Einheit. Er hatte als Einziger in den 80er Jahren so vom vereinten Deutschland gesprochen. Er hat eine interessante Entwicklung vom DKP-nahen Kommunistenwähler hin zu so einem deutschen Patrioten gemacht im Laufe der 80er, 90er Jahre. Und diese deutsche Schuld war ihm dann plötzlich wieder so unangenehm, wie es wohl 1945 gewesen sein muss. Und dieses Wort Moralkeule hat ihn im Grunde unfreiwillig entlarvt, dass er zwar etwas ansprach, so diese Gedenkroutine, darüber kann man ja ernsthaft diskutieren, dass das so zu den Sonntagsredenritualen gehörte, aber indem er dann sich moralisch diskreditiert fühlte als Deutscher, da kam ein Wunderpunkt zum Vorschein. Und es war von daher sehr heilsam, dass man merkte, es ist da immer noch etwas im Subtext verborgen, was eben nicht aufgearbeitet werden kann. Von daher hatte das sogar die Funktion, dass man sensibler auf Antisemitismus reagierte als in den Jahren vorher, wo das irgendwie salonfähig und ganz normal gewesen ist und es so ein eingeübtes Ritual geworden war.
Herr Mutbeutiger, der Literaturkritiker über 70 Jahre Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ich danke Ihnen sehr.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Frederik Wirwig.
Kulturstaatsministerin Grütters hat vor dem Untersuchungsausschuss zur Stasi-Opfergedenkstätte Hohenschönhausen die Entlassung des langjährigen Leiters Knabe verteidigt. Der Ausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses soll Vorgänge um mutmaßliche sexuelle Belästigung durch Knabes Vize klären. Die CDU-Politikerin sagte, Knabe habe sich in der Sache nicht um Aufklärung bemüht und Missstände in der Gedenkstätte objektiv erst ermöglicht. Der Ausschuss soll Vorgänge um die Entlassung Knabes im November 2018 prüfen. Ein Rechtsstreit endete mit einem Vergleich, der Chefposten wurde neu besetzt. Im Jemen ist ein Journalist von Unbekannten getötet worden. Nabil Hassan Al-Kuati, der auch für die Nachrichtenagentur AFP tätig war, wurde in der Hafenstadt Aden in seinem Auto erschossen. Kurz zuvor hatte der 34-jährige Foto- und Videojournalist sein Haus verlassen. Anne Almeling.
Aus Sicherheitskreisen heißt es, die bewaffneten Täter seien entkommen. Das Informationsministerium verurteilte die Tat. Die Tötung Al-Kuatis sei ein Angriff auf die Presse im Jemen, die Versäumnisse und Fehler aller Kriegsparteien widerspiegelt. Al-Kuati arbeitete seit 2015 für die Nachrichtenagentur AFP sowie für große Medienorganisationen im Jemen. Er hinterlässt eine schwangere Ehefrau und drei Kinder. In dem Bürgerkriegsland kommt es immer wieder zu Angriffen auf Journalisten.
Die Jury des Pulitzerpreises hat angemahnt, bei den Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd die Rechte von Journalisten in den USA zu achten. Berichten zufolge waren mehrere Journalisten von der Polizei bedrängt und angegriffen worden, während sie über die Proteste berichteten. Die Jury des Pulitzerpreises forderte die Behörden auf, die Vorfälle zu untersuchen und die Verantwortlichen für jegliches Fehlverhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Die Pulitzerpreise werden vor allem für journalistische Arbeiten vergeben. Der Schriftstellerverband PEN hat Bund, Länder und Kommunen zu Konjunkturhilfen für die Buchbranche aufgefordert. So sollte das Ankaufsbudget für Bücher in den öffentlichen Bibliotheken in diesem Jahr verdoppelt werden. Dadurch könne der Bibliotheksbestand erneuert und erweitert werden, erklärte das PEN-Zentrum in Darmstadt. Durch die Corona-Krise sind nach Angaben des PEN-Zentrums viele Verlage, Buchhandlungen und AutorInnen unverschuldet in eine finanziell prekäre Lage geraten. Häufig sei sie existenzbedrohend, so der Schriftstellerverband. Viele der aufgelegten Hilfsprogramme kämen nicht an, da die Lebenssituationen der Solokulturschaffenden individuell sehr verschieden seien.
Fazit:
Kunstpause.
Und hier fragen wir Künstlerinnen und Künstler, wie es ihnen in der Corona-Krise geht. Heute den Hallenser Maler Moritz Götze, der seit den 90er Jahren mit kräftigen Farben großformatige Bilder geschaffen hat, mit einem grundoptimistischen Ton und damit immer auch sehr erfolgreich war. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie kommen gerade zurück von einer Paddeltour. Wo waren Sie unterwegs?
Ja, da bin ich sehr glücklich, dass wir die machen konnten, weil vor 3 Wochen hätten wir noch gedacht, dass die gar nicht stattfindet. Normalerweise wären wir mit Freunden auf der Memel in Litauen gepaddelt. Wir paddeln also schon seit über 35 immer in so einer kleinen Gruppe. Und da das mit Polen und Litauen nicht ging, waren wir auf der Elbe. Da sind wir von Fockerode bis Dömitz gepaddelt.
Wo ist
das
Dömitz?
Das war sehr schön. Dömitz ist der erste Ort an der Elbe in Mecklenburg.
Also schon eine ordentliche Entfernung von Fockerode bis dahin, oder?
Ja, das sind etwas über 250 Kilometer, aber wir waren zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, also wir haben das sehr gemächlich alles gemacht, also nicht sportlich.
Und in Fließrichtung Norden in der Hinsicht? Die Fließrichtung war in
Ihrem
Sinne.
Der Fluss hilft immer, genau.
Ja, Sie mussten nicht gegen die Fließrichtung paddeln.
Das habe ich noch nie gemacht und darum paddle ich auch nicht gerne Seen, weil so ein Fluss kommt den faulen Menschen entgegen, dass man da im Boot sitzen kann und man kann sich auch treiben lassen und man kann ein Buch lesen und schwimmt wirklich. Es ist verrückt, weil die Elbe ist ein Fluss, der mitten in Deutschland fließt und ich glaube, es gibt kaum einen einsameren Raum als die Elbe zwischen Fockerode und kurz vor Hamburg. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer absoluten Einsamkeit. Das kommt zwar dann mal die Stadt Magdeburg, aber es gibt im Gegensatz zum Rhein und anderen großen Flüssen, gibt es keine Eisenbahn, keine großen Straßen, die parallel zu den Orten gehen. Es ist wirklich, man ist total einsam und dann kommt man in so eine kleine Stadt wie Werben, wo nur noch 1000 Menschen leben in der Stadt. Und das ist wie eine Filmekulisse oder auf einem Gemälde des 18. Jahrhunderts liegt die in der Landschaft. Das ist unglaublich, dass es sowas gibt.
Inspiriert Sie das auch für eventuelle Werke?
Man stolpert ja dann überall in dieser geschichtsträchtigen Landschaft über irgendwelche Geschichten. Und das ist das, was ja mein großes Thema ist, weshalb ich so eben viel mich mit Geschichte, ob das eben Pückler oder Scapa Flow war, so große Ausstellungen, die ich gemacht habe, oder vorletztes Jahr Schadow. Und das sind ja dann immer wieder so Stellen, wo man dann so Leuten oder Orten begegnet, mit denen man sich befasst hat oder befassen will. Wir paddeln mit diesen alten DDR-Faltbooten RZ85, die mit dem blauen Stoff. Und da passen ja immer zwei rein und da wechselt man sich bestenfalls ab. Das ist also wirklich ganz entspannt. Das ist ja auch das, also wo Sie mich vorhin gefragt hatten, mit so Begegnungen, die mich künstlerisch inspirieren. Das war eben wirklich so eine Tat, eben ein Schloss an der Elbe, Dornburg, da war ich noch nie. Ich habe immer nur von gehört. Und das hat der Mutter von Katharina der Großen gehört, die hat das bauen lassen. Und das ist ja auch was in meiner Ausstellungstournee. Ich mache ja mit meinem Freund Rüdiger Giebler, der auch immer mit paddelt, der auch Maler ist, mit dem mache ich ja schon seit 5 Jahren eine Ausstellungstournee Grand Tour. Und es ist eine Tournee, die durch die ganze Welt geht. Also auf allen Kontinenten haben wir schon ausgestellt. Und die bezieht sich dann auch wieder, wo wir vorbeigepaddelt sind, auf dieses Dessauer Gartenreich, wo ja Fürst Franz als junger Mensch eben auch seine Grand Tour nach Frankreich, Großbritannien und in England und Italien gemacht hat und daraufhin eben dieses Gartenreich in Wörlitz geschaffen hat. Also und so schließen sich dann immer wieder eben Wege.
Wenn Sie sagen, seit 35 Jahren paddeln Sie zusammen, das ist ja durchaus auch eine gemeinsame Geschichte, die ja noch dann zurückgeht bis auf die Zeit vor dem Mauerfall. Wo sind Sie da gepaddelt?
Na, vor dem Mauerfall sind wir überwiegend im Spreewald und in Mecklenburg gepaddelt, wie alle.
Sind das auch so Momente, die Sie beruhigen? Also wenn man auf dem Wasser sich so auch vielleicht treiben lässt, es langsam angeht, eben paddelt, auch so mit der Flussrichtung, sind das Momente, wo man auch zur Ruhe kommt?
Na, für mich ist das absolut existenziell. In diesem Jahr ist das ja alles ein bisschen anders, aber normalerweise ist mein Leben ja ziemlich zerhackt, weil man hat viele Ausstellungen, man ist viel unterwegs, dann eben noch durch diese Grand Tour oft im Ausland. Dann hat man irgendwo noch was zu tun, man muss dann dahin fahren zu einer Besprechung und im Prinzip ist das für mich immer so eine Existenzgrundlage gewesen, so eine seelische, dass man eben diese Tour macht und dann nochmal 6 Wochen in Mecklenburg ist, wo man sich so aus diesem ganzen, doch manchmal etwas verrückten Betrieb rausnimmt. Und jetzt durch Corona hatte ich so wie viele andere Künstler, wo das dann Ausstellungen verschoben oder ausgefallen sind. war das auf einmal wirklich eine sehr entspannte Zeit. Und insofern ist das jetzt besonders, dass man von so einer Entspannung in die nächste Entspannung rutscht.
Fast eine doppelte Entspannung, oder? Fast schon zu viel des Guten, oder?
Beklag mich nicht, das war wunderbar.
Man ist ja zwangsweise ausgebremst worden. Also das, was Sie jetzt seit 35 Jahren immer getan haben, dass Sie paddeln und dann sich Zeit nehmen und dann eben noch ein bisschen Mecklenburg mit dranhängen, dass man eben ganz, ganz bewusst entscheidet, man bremst sich aus, man nimmt sich Zeit, man nimmt auch den Raum und die Zeit, die man braucht. Und jetzt plötzlich kam das von außen völlig unvorhergesehen und wenig letztlich unter der persönlichen Kontrolle des Einzelnen. Hat Sie das auch frustriert oder haben Sie es irgendwann angenommen?
Ich hatte im Februar eine Ausstellung mit dieser kranken Tour in Indien, in Tarangambadi. Und das ist ja, ich war schon öfters in Indien und das ist ja sehr Menschen, sind ja überall viele Menschen und auch viele härtere Schicksale. Das Leben ist ja sehr viel härter als bei uns. Insofern ist man da doch, sag mal, hat man eine gewisse Demut, dass es einem prinzipiell überhaupt so gut geht. Und wir sind zurückgekommen und nach 2 Wochen kam dann diese Quarantäne. Und insofern habe ich dann natürlich den Vergleich und habe mich dann immer noch mit den Leuten da vor Ort geschrieben, dass das da ja sehr viel härter überall ist, habe ich immer den Vergleich gehabt, dass wir hier auch in der Form der Quarantäne sehr privilegiert sind. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich in meinem Umfeld auch viele Leute, denen es wirklich, wirklich wirtschaftlich an die Existenz geht, weil die einfach keine Alternative haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Bei mir ist das selber relativ entspannt dadurch, dass ich noch im Februar Kunstmesse in Karlsruhe hatte, wo ich selber nicht anwesend war und mit meiner Galerie vertreten und wo doch einiges gelaufen ist und auch dann noch Aufträge entstanden sind und noch andere Aufträge gab, die man jetzt in Ruhe abarbeiten konnte. Insofern ist das für mich jetzt nicht existenzbedrohend, aber es war eben sehr entschleunigt. Also ich konnte einfach mal, jetzt, davon habe ich jahrelang geträumt, mal so 1 oder 2 Monate mal ununterbrochen im Atelier sein. Das war ich jetzt und es war sehr schön.
Ist da was anderes entstanden, was sonst vielleicht nicht entstanden wäre?
Ja, absolut. Ich arbeite ja seit über 15 Jahren an einem Projekt einer künstlerischen Ausgestaltung einer Kirche in Bernburg, der St. Egidien.
Sind das Fresken da in Bernburg oder was ist das?
Ich mache das mit Emaille, dass ich im Prinzip aus Stahlblechen Bleche aussäge, die so florale Formen haben, wo dann im Prinzip in diesen floralen Formen so eine Ebene ist, auf der dann auch biblische Geschichten erzählt werden aus dem Alten und Neuen Testament. Aber es ist vermischt auch dann immer mit unserer Lebenswelt.
Was ist Ihr Lieblingsmotiv?
Mein Lieblingsmotiv ist eine Wand, die ich im letzten Jahr fertig gemacht habe. Und das ist, wie Jesus die Tür zertrümmert zur Unterwelt. Und das ist momentan mein Lieblingsbild.
Wenn wir zurückdenken an das letzte Jahr in Halle, im Oktober gab es diesen schrecklichen Anschlag auf die Synagoge und mit unbeteiligten Toten. Inwieweit prägt das die Stadt eigentlich heute noch?
Also ich habe jetzt schon ein Weilchen da nicht mehr drüber geredet oder dran gedacht. Man denkt immer noch dran, wenn man vorbeifährt natürlich und auch, weil da immer noch Polizei steht. Aber das war natürlich unmittelbar, waren wir alle sehr betroffen und ich war da auch so mit meinem Telefon hautnah dran, weil mein Sohn hat das alles live miterlebt. Der wohnt in dem Viertel und der war auf der anderen Straßenseite in einem Waschsalon und hat diese Schießerei mitbekommen und auch den Toten liegen sehen und wusste gar nichts und hat mich angerufen in seiner Verzweiflung, was er machen soll. Aber der war ganz alleine in den Waschsalon und rausgehen, der wusste ja auch nicht, was los ist. Und da habe ich gesagt, er soll sich verbarrikadieren. Und da hat er mit einer Bank dann die Tür zugemacht. Und irgendwann kamen dann eben diese GSG-Leute mit den Schwarzen, mit den Helmen und Masken vorbei. Das war für ihn eine sehr gruselige Erlebnis und ich habe das für mich gar nicht so gerafft, weil ich habe gedacht, das ist ein bisschen weiter noch weg und bin dann ein paar Tage später die Straße lang geradelt, wo ja auch vor dem Döner, wo das passiert ist, ganz viele Blumen und Kerzen standen und habe wirklich gesehen, dass dieser Waschsalon oft schräg über die andere Straßenseite ist, ganz nah und da ist mir das doch auch etwas blümmerant geworden. Es ist natürlich eine Sache, die diese Stadt prägt und für die diese Stadt auch nicht steht. Das ist das immer natürlich bei so einem Ereignissen, was dann immer ungerecht ist, dass das dann, sagen wir mal, dass alle dann in Mitleidenschaft gezogen werden von außen, von der Draufsicht. wo das natürlich immer so sagen wir mal, so Minderheitenstrukturen sind, die sowas machen und nicht für die Mehrheit sprechen. Mhm. Und
aber dennoch gibt es ja offenbar, also weil Sie sagen Minderheit, dennoch gibt es ja diese gewaltbereite, rechtsradikale Minderheit. In dem Fall könnte es ein Einzeltäter gewesen sein, aber es gibt ja genau diese Personen auch. Ist es etwas, was vielleicht in Halle zum Beispiel unterschätzt worden ist?
Ich denke mir mal, prinzipiell kann man sich vor Irren nicht schützen, wenn da einer in seinem Zimmer sitzt und da sich irgendwelche Sachen zusammenkonstruiert. Das gehört wahrscheinlich mit zum Leben.
Hat Sie das künstlerisch bewegt, dieses Thema, in irgendeiner Weise?
Sagen wir mal, das Problem ist bei mir, dass ich sozusagen eine sehr heitere Kunst mache. Und ich da diese doch sehr gruselige geschichtliche Situation kann ich mit meinen Bildern nicht dem gerecht werden.
Das sagt der Hallenser-Maler Moritz Götze in unserer Kunstpause im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitteschön, gern geschehen. Hat mir viel Freude gemacht.
Danke. Und jetzt geht es nach Dortmund in ein legendäres Gebäude, das ein riesiges U oben auf dem Dach hat. Könnte man unwissend für ein U-Bahn-Zeichen halten, ist aber natürlich was ganz anderes, nämlich das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Union-Brauerei. Und dort, in diesem wunderbaren alten Industriebau, residiert der Hardware-Medienkunstverein, der jetzt ausgewählte Videoarbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstler zeigt. 25 aus 78, so heißt die Ausstellung. Susanne Lohweg, Sie haben mit der Kuratorin gesprochen, sich die Ausstellung angeschaut. Darf man das als so eine Art Best-of verstehen oder wie kommt es zu den 25?
Sie hat so ein bisschen irgendwie deshalb diese 25 ausgewählt, weil sie ein wenig auf die Länge der Videos geachtet hat. Viele kurze, knackige sind dabei, viele so um die 11 Minuten und nur ganz wenige über 20. Aber es ist trotzdem eine ziemliche Bilderflut, die auf die Besucher, Besucherinnen einströmt. Aber vor allem, sagt sie, war ja wichtig, dass es wirklich zeitgenössische Werke sind. Denn Inka Arnst, die hat eine ziemlich genaue Sicht auf die Medienkunst.
Es ist für mich kein Auswahlkriterium, dass Künstlerinnen und Künstler mit Computern arbeiten oder mit Virtual Reality. Es geht aber schon um eine thematische Auseinandersetzung mit Digitalisierung natürlich, also mit Technologien, die ja zentral geworden sind für unsere Gesellschaft und mit den Auswirkungen, mit den sozialen, gesellschaftlichen, politischen Auswirkungen dieser Technologien.
Also eben speziell diese Auswirkungen dieser Technologien, die thematisiert Inka Arnst jetzt in den Videos des Monats und eben dann tatsächlich auch hier vor Ort in dieser Ausstellung.
Und wie sind die Videos genau geordnet in der Ausstellung?
Ja, die sind jetzt nicht zwingend so als Werkgruppen geordnet, so dass man sagen kann, da sind die bösen Clowns, da sind die Alt-Right-Geschichten, da sind die Computer-Girls, da ist Mensch und Natur. Das geht schon ziemlich durcheinander, aber das macht nichts, finde ich. Einige werden auch unterschiedlich präsentiert, einige Riesenbildschirme wie die Montagsdemonstrationen in Ostdeutschland, hier mit sogenannten digitalen Agenten, also computeranimierten Schauspielern. Die arbeiten zum Thema Alt-Right, verteilen sich auch über den Raum, aber zwei von ihnen, die sind doch so ein bisschen vis-à-vis gestellt, also Kopf an Kopf auf sehr kleinen Bildschirmen, aber dennoch sehr eindrücklich, finde ich, also von Silke Schönfeld beispielsweise die Arbeit 1%, so nennt sich eine selbsternannte Bürgerinitiative, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und gegen zu viel Einwanderung agitiert. Die hat sie aufgenommen, beziehungsweise immer die leeren Räume, in denen die getagt haben. Und sie sind jetzt mit Texteinblendungen unterlegt und da wird die Rhetorik der neuen Rechten schon ziemlich klar. Auf der Rückseite ein Video von Chris Alton mit dem Titel English Disco Lovers, das aber auf die rechte Vereinigung der English Defense League anspielt. Also das Akronym hat er da benutzt und Inka Arnst erklärt das sehr schön, was in dem Video zu sehen ist.
Und es gibt hier in der Ausstellung ein Musikvideo, was quasi so englische Skinheads zeigt, die zu einer Veranstaltung, zu einer Versammlung dieser EDL fahren, der English Defense League, zu viel Bier trinken, im Bus einschlafen und dann irgendwie am Ankunftsort, und dann folgen sie nur den Zeichen, den Hinweisen auf die EDL, lesen dabei aber nicht, dass es die English Disco Lovers sind. Und geraten dann in diese Disco-Veranstaltung und werden vom Disco-Virus infiziert.
Da wird also der Rechtsruck mit ziemlich viel Humor verarbeitet. Es gibt viele popkulturelle Referenzen. Unter anderem hält ein Tänzer im Hintergrund ein Foto von Nile Rodgers hoch, dem Mitbegründer von Chic, einer Funk-Disco-Truppe aus den 70ern. Und der hängt dann irgendwann als Foto neben Winston Churchill.
Also die neuen rechten Bewegungen sind offenbar ein sehr starkes Thema in diesen Videos. Was ist noch zu sehen, auch an Themen? Was beschäftigt noch die anderen Künstlerinnen und Künstler?
Ja, beispielsweise das Verhältnis von Mensch und Tier. Da gibt es ein wunderschönes Video über Tintenfische. Das sind offensichtlich sehr intelligente Wesen hier im Video von Monira Al-Quadri. Eines, in dem Vögel in den Mittelpunkt stehen, das hat so ein bisschen was Archaisches. Ein weiteres, das sich mit dem Thema Foodporn beschäftigt. Und dann eine Reihe von Arbeiten, die Clowns ins Zentrum stellen. Das erinnert an die große Ausstellung im HMKV Böse Clowns. Und hier bleibt einem unter anderem bei der Arbeit von Abner Price wirklich das Lachen im Hals stecken. Er erzählt die Geschichte eines Clowns, der, um dem Publikum zu gefallen, sich immer mehr verletzt. Denn je mehr Blut spritzt, desto mehr wird gelacht. Und auch die Berliner Künstlerin Ina Wuttke, die trägt eine Clownsperücke, ist als Clown geschminkt und inszeniert einen poetischen Essay des belgischen Philosophen und Schriftstellers Dieter Lesage. Und das klingt dann so.
Remix everything that I do. So you are an artist, and that means you don't do it for the money. That is what some people think. It's a great excuse not to pay you for all the things you do.
Also würde ich mal sagen, ist ja ein ganz schicker Kommentar zum Zeitgeschehen. Das Video ist von 2006 und frei übersetzt sagt Ina Wuttke, misch alles neu, was ich mache. Das heißt, du bist ein Künstler und dass du nichts wegen des Geldes machst, das denken ein paar Leute. Und es ist eine großartige Ausrede, die Arbeiten, die du machst, nicht zu bezahlen. Könnte man ja auch in Corona-Zeiten so formulieren.
Also starke, vielfältige Themen, aber hat sie das auch ästhetisch überzeugt, was ihr da gesehen habt?
Ja, das hat mich größtenteils ästhetisch sehr überzeugt, aber da muss ich sagen, die sind absolut unterschiedlich. Die sind in den letzten 12 bis 13 Jahren entstanden, die Arbeiten, und jede ist so ein kleines Kunstwerk für sich. Also es gibt eine, die heißt Angst essen Sie, also Angst essen Seele, erinnert an Fassbinder. Ein Künstler, ein Schauspieler übernimmt da alle Rollen und es ist sehr gut inszeniert. Die Arbeiten zu Alt-Right, die sind auch alle, vor allen Dingen diese Disco-Lovers-Geschichte, die ist super inszeniert. Da kommt man direkt irgendwie in Schwung, sag ich mal. Oder ein Orchester, das vor leeren Stühlen probt, dessen Mitglieder immer wieder einschlafen, weil sie eigentlich andere Broterwerbe haben. Da sind sehr langsame, detaillierte Kameraeinstellungen, gut geschnitten. Also ich muss sagen, künstlerisch hat es mich genauso begeistert oder auf jeden Fall überzeugt wie inhaltlich.
Also, auf nach Dortmund, in das Haus mit dem großen U auf dem Dach. Dort drin der Hardware Medienkunstverein mit 25 beeindruckenden Videoarbeiten. Und das bis Mitte September. Susanne Lohwig, vielen Dank. Und Gregor Santer schaut in die Feuilletons von morgen.
Ein Land auf den Knien titelt die Tageszeitung Die Welt und übertreibt damit natürlich. Denn auch nach der Ermordung von George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten vor laufender Handykamera befinden sich nicht die gesamten USA vor Demut auf den Knien. Aber eben auch nicht nur die schwarzen Demonstranten. Und so schreibt Markus Wöller, wenn weltweit Demonstranten nun auf die Knie gehen, dann ist das seit dem 25. Mai 2020 nicht mehr nur eine defensive Körperhaltung in liturgischer Tradition mit friedenspolitischer Symbolik. Es ist eine kraftvolle Geste, die Demut gegenüber den Opfern demonstriert, aber gleichzeitig als Zeichen dafür zu verstehen ist, dass die Geduld mit den Tätern am Ende ist. Die Symbolik ist aber eben auch doppeldeutig, denn der Polizist Derek Chauvin hat sein Knie sozusagen vor den Augen aller Öffentlichkeit als Waffe eingesetzt, so Wöller. Aber auch Andreas Busche vom Berliner Tagesspiegel sieht im Kniefall Gutes. Wenn sich aber in ganz Amerika nun Polizisten den Kniefall, der sich gegen ein strukturelles Problem innerhalb des Polizeiapparats richtet, aneignen, ist es eine nicht zu unterschätzende Geste. Sie sagt, ich sehe euch und euren Schmerz. Malte Göbel von der Taz geht diese Form der Verbrüderung allerdings schon wieder zu weit. Wenn sich genau die Leute äußern, die jahrelang den Mund nicht aufbekommen haben, wenn es um Alltagsrassismus ging, wenn die Polizisten sich medienträchtig hinknien, um danach trotzdem Pfefferspray gegen Demonstrierende zu sprühen. Und dann benennt der Taz-Autor ein Problem, das vermutlich auf viele seiner Kollegen zutrifft. Es ist ein Dilemma dieses Textes, denn diese Zeilen wurden von einem Weißen geschrieben und der Text dreht sich um Reaktionen von Weißen. Aber genau das ist der Punkt. Weiße müssen sich auch mal an die eigene Nase fassen und reflektieren, was geht da eigentlich gerade ab? Fragt Malte Göbel. Der YouTuber Rezo, der mit seinem Video die Zerstörung der CDU viel Aufmerksamkeit erregte, hat wieder die Kamera angeschaltet. Und das Video »Die Zerstörung der Presse« hat nach 2 Tagen bereits über 1,7 Millionen Aufrufe. Das sind natürlich Klickzahlen, von denen seriöse Zeitungen nur träumen können. Trotzdem wollen sie ihrer sogenannten Zerstörung durch den blauhaarigen Rezo nicht unwidersprochen zusehen. Für die Süddeutsche Zeitung hat sich Aurelie von Blasikowitsch reingeklickt und stellt gleich mal fest, das Video hält sein Titelversprechen nicht. Rezo räumt damit noch in der Exposition auf. Er will gar nicht die Presse zerstören, er will eigentlich nur Missstände aufdecken. Die Welt hat Rezo sogar den Feuilleton-Aufmacher gewidmet. Natürlich passieren in den seriösen Medien Fehler. Natürlich geschieht im hergebrachten Journalismus Ärgerliches, gibt Hanna Lühmann zu, um dann listig festzustellen. Die klassische Zeitung, gegen die Rezo zu Felde zieht, hat immer noch den Vorteil, dass sich dort die zweifellos überall vorkommende Dummheit auf mehrere Köpfe verteilt, die sich gegenseitig korrigieren. Wer korrigiert Rezo? Diese Frage stellt sich Steffen Grimberg in der Taz nicht. Er gibt dafür dem jüngeren Kollegen im fremden Medium einen Schulterklopfer. Wie immer hat seine Zerstörungsanalyse Hand und Fuß, lobt Grimberg und weiter. Sie zerstört auch nicht, sondern weist berechtigterweise auf einen Haufen Schwachpunkte bei vielen Medien hin, von fehlender Transparenz bis zur mangelhaften Fehlerkultur. Trotzdem schmeißt auch Rezos Video selbst zu viel in einen Topf, was vielleicht daran liegt, dass wir alle dazu neigen, unsere Kundschaft zu unterschätzen. In der Hoffnung, mit dieser Kulturpresseschau niemanden unterschätzt und auch nicht zu viel in einen Topf geworfen zu haben, verabschieden wir uns mit einem extra dafür aus dem Zusammenhang gerissenen Satz aus der Neuen Zürcher Zeitung. Wer lebt, der hört, muss mithören und zuhören. Es lässt sich offensichtlich nicht vermeiden.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.